Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dieses ist die 271. Folge des Computer Clubs und diesmal ganz anders, denn es hat sich so einiges bei uns getan und wir müssen viel über neue Dinge reden und es soll aber dann genauso weitergehen, wie Sie es gewohnt sind. Mit mir in der Konferenzschaltung, die auch eine besondere ist, ist Wolfgang Rudolf natürlich und es ist Heinz Schmitz mit dabei. Alle drei haben wir ein eigenes Aufnahmegerät, was wir nachher zusammenschneiden wollen. So, Wolfgang Rudolf, erzähl mal.
Ich möchte erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen. Und die Situation ist ganz einfach, dass wir nicht mehr im Studio bei Voxmundi produzieren, sondern jeder von uns sitzt getrennt, Wolfgang Back in Köln. Ich sitze in Maxein im Westerwald. Und Heinz, wo sitzt du?
Ich sitze in Düsseldorf.
Das ist ja rund um die Welt, kann man fast sagen.
Ja, so ein bisschen, ja. So, wir haben Folgendes. Wir unterhalten uns per Telefon. Das heißt, ich habe einen Konferenzraum gemietet und gleichzeitig eine Zusatzdienstleistung, dass das, was in diesem Konferenzraum ankommt, auch als MP3 aufgezeichnet wird. Ich bekomme es anschließend dann zugeschickt, beziehungsweise kann es mir herunterladen. Und so, denke ich, können wir auch künftig Telefonkonferenzen mit beliebig vielen Teilnehmern führen. Also jetzt im Moment könnten 10 Teilnehmer daran teilnehmen, aber das gibt ja ein heilloses Durcheinander. Es reicht ja, wenn wir ein oder zwei gleichzeitig drin haben. Und weiterhin habe ich ein Mischpult hier, mit dem ich das aufnehme, was ich im Moment sage. Natürlich dann in besserer Qualität mit 128 Kbit. Und der Wolfgang Back nimmt es mit einem Rekorder auf, mit dem Edirol, oder?
Nee, ich wollte es eigentlich mit dem Olympus aufnehmen. Den finde ich nicht, den habe ich gerade noch vor ein paar Tagen, habe ich das ausprobiert, wie das klappt. Und ich kam ja gerade jetzt aus Holland zurück. Und jetzt sitze ich hier davor und habe den gesucht und finde ihn nicht. Gefunden habe ich den Edirol, das ist ja auch so ein Rekorder. Und den benutze ich aber nicht, weil es noch einfacher ist, im Grunde genommen ein Mikrofon in den Computer zu stecken und am Computer aufzunehmen. So, jetzt haben wir auch gleich hier ein Flugzeuggeräusch hier drin. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber kaum, nehme ich an, das wird so weit gedämpft werden. Und ich habe vor mir auf dem Bildschirm Cool Edit und kann sehen, wie die Ausschläge sind vom Mikrofon und kann also das beurteilen, wie meine Qualität wohl von der Technik ist.
Die Lautstärke, die Qualität, das...
Die Lautstärke, ist, ja. Ich nehme in WAV auf und werde es nachher in MP3 umwandeln.
Mhm. Heinz, und was hast du für ein Equipment vor dir?
Ich kann hier richtig angeben. Ich habe hier ein Studiomikrofon, habe ein professionelles Mischpult, das man sich für die Musiksachen brauchen, und nehme auch mit dem Nachfolger von Cool Edit die ganz alten Audition-Version 1.5 oder sowas nehme ich auf. Und mach nachher auch ein MP3 draus und das kriegst du dann zur Verfügung und hast dann die ganze Arbeit.
Das hättest du dir sparen können.
Ja. Aber vielleicht sollten wir auch mal erzählen, warum wir das überhaupt machen. Also einer der größten Gründe ist wohl der, dass der Wolfgang Rudolf in Maxein sitzt und das jeweils 100 Kilometer nach Köln und hier 100 Kilometer wieder zurück sind.
Nicht ganz, das, 93.
Ja, na gut, okay, das wollen wir möglichst einsparen. Und dann ist es natürlich auch immer eine Freiheit, wenn man das von zu Hause aus machen kann. Oder aber, was ja auch nicht schwer ist, ein Telefon findet man auch irgendwo in der Schweiz und das findet man auch irgendwo in Holland oder gar in England oder Amerika oder irgendwo. Und man kann das natürlich dann genauso machen, wenn man anschließend ein Internet zur Verfügung hat, um die bessere Qualität zu übertragen.
Genau, das heißt, man braucht es ja nur mit einem kleinen Aufnahmegerät, was man dabei hat, aufzunehmen. Und dann sind wir im Grunde genommen weltweit, könnten wir tätig sein und unsere Sachen dann dennoch zusammenfahren und möglichst pünktlich online stellen.
Tja, es ist eine interessante Art der Produktion, weil es, also es für uns bedeutet es etwas mehr Disziplin, weil man den anderen nicht mehr sehen kann. Man fällt ihm dann einfach ins Wort bei einer Konferenz, wie ich gerade. Aber es ist eine interessante Art zu produzieren, weil man viel näher am Geschehen ist und man hat eben wie in Wolfgang Rudolfs Fall keine Fahrzeiten mehr. Auch ich kann meine Zeit flexibel einteilen, weil ich ja noch nebenher einen richtigen Beruf habe und kann das dann eventuell sogar auf der Arbeitsstelle machen. Ich nehme einfach einen MP3-Rekorder mit.
Ja, aber wir könnten doch überlegen, ob wir das Internet noch dazu nehmen und machen da so eine Art Rotlicht-Grünlicht-Interaktion, sodass ich sehen kann, wenn der Kollege das Mikrofon freigibt. Das müsste man doch machen können.
Ja, das geht natürlich auch über diesen virtuellen Konferenzraum. Ich hätte auch die Möglichkeit, euch ab und zu schalten und das zu signalisieren, aber eigentlich zu dritt brauchen wir das nicht wirklich.
Aha, aber vielleicht sollten wir da so Roger wieder einführen.
Roger Piep.
Roger Piep.
Jemand, der fertig ist, löst seinen Piep aus. Piep.
Ja, dann kommen wir so langsam zum Funkamateur. Wandern wir dann? Oder Amateurfunker? Nee, Funkamateur. Ne?
Ja, also der Roger Piep ist dann eher aus der Citizen Band Welt herausgekommen. Ja, das heißt also, wir haben eine neue Art, die wir ausprobieren wollen. Wir wollen es versuchen. Wir wollen sehen und hören vor allen Dingen, wie die Qualität ist. Wir wollen mal sehen, wie das mit der Telefonkonferenz funktioniert. Denn wenn wir externe Gesprächspartner haben, Interviewpartner, dann müssen wir die ja auch irgendwie zu uns reinbekommen. Und das können wir entweder machen, indem wir sie per Telefon aufnehmen und dann über eine zweite Leitung mit den anderen Kollegen dann kommunizieren. Oder wie wir es jetzt im Moment machen, dass wir telefonisch über diesen Konferenzraum verbunden sind und dort wird als Dienstleistung das, was wir jetzt erzählen und was eben auch ein Interviewpartner dann sagen würde, aufgezeichnet und hinterher bekomme ich es eben dann als MP3 und kann es weiter ver- und bearbeiten.
Das war eine interessante Möglichkeit.
Ja, vor allen Dingen.
Den Gesprächspartner, externen Gesprächspartner in die Konferenz reinholen. Dann hören alle ihn. Das ist dann ja eine ähnliche Situation, als wenn er im Studio sitzen würde.
Ja, genau. Das
ist dann
das
eben in unserem virtuellen Studio.
Das könnte man doch auch mit Skype machen.
Ja, mit Skype kann man es auch machen. Aber da braucht man doch eine vernünftige Leitung. Und diese armselige Anbindung, die mir hier zur Verfügung steht, da geht es manchmal nicht so besonders gut. Theoretisch.
Wie viel hast du denn?
Ja, wenn es hochkommt, 1 Megabit. Aber. So, und das ist manchmal grausam. Mit unserem Redaktionsteam habe ich einen Test gemacht vor 1,5 Monaten. Da haben wir eine Skype-Konferenz gehabt mit 6 Leuten und das war hundsmiserabel. Die Hälfte hat sich nicht verstanden, dann ging es mal wieder, dann ging es mal wieder nicht. Also eine Konferenz in dieser Art ist absolut unmöglich. Das kann man auch niemandem anbieten. Denn wenn die Hälfte der Leute, und das ist nicht übertrieben, das wirklich nicht versteht, was die anderen sagen, hat man keine Kommunikation mehr. Dann sind immer welche ausgeschlossen. Und beim Gesprächspartner, der Informationen rüberbringen will, geht es überhaupt nicht. Aber ich höre, wenn ich rede, höre ich ein Echo. Irgendjemand, kann das sein, hat da sein Freisprechdingen an?
Nein.
Ah ja.
Das kann natürlich sein, dass das Echo über die Konferenzleitung kommt.
Ich denke, ja.
Warum hoffen, dass es nachher nicht auf der MP3-Aufzeichnung drauf ist?
Das
gut, bei unseren ja nicht. Wir haben ja die getrennten Beiträge, da dürfte es kein Problem machen.
Ja, aber ich möchte dann doch schon mal in die Konferenz mit hineinschneiden, damit man dann auch den Unterschied hören kann. Zum Beispiel das hier jetzt würde ich ganz gern dann aus der MP3 von dem Konferenzraum mit hineinnehmen und dann gehen wir eben dann wieder raus.
Du hast es geschafft, ein Headset an dein Telefon zu bringen. Hast du da ein spezielles Telefon dafür?
Nee, es gibt recht preiswerte Headsets und ich habe mir eins, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber ich glaube unter 20 Euro. Und das ist ganz gut, ist ein Hörer, der vernünftig auf dem Kopf sitzt und ein Mikrofon mit einem kleinen Spuckschutz vorn dran. Und der wird anstelle des Hörers an das Telefon angeschlossen. Und ich habe das so gemacht, ich habe den Stecker vom Hörer rausgenommen, habe diesen Kopfsatz da reingemurkst und das Telefon kann, wie die meisten heute, auf Freisprechen geschaltet werden. Dann wähle ich mich irgendwo rein, rufe jemand an. Und wenn ich da nicht mehr freisprechen will, nehme ich einfach den Hörer ab, der nicht mehr angeschlossen ist. Und dann geht das Ding auf den Hörer, der ja jetzt auf das Headset geht. Und das funktioniert relativ gut.
Also das ist eine schöne Lösung. Ich habe was anderes probiert. Ich habe aus meiner Zeit, in der ich öfter in Japan war, vor etwa 20 Jahren mal eine Anschalteinheit mitgebracht. Das von Sony hieß Talk Phone oder sowas. Und habe versucht, die an das Mischpult anzuschließen. Da ich hier in Düsseldorf über das Fernsehnetz telefoniere, also Voice over IP mache im Prinzip, hatte ich den Effekt, sobald ich das Anschaltgerät in das Mischpult einsteckte, hat das Telefon aufgelegt. Mhm. Das ist also nicht massefrei. Eine DI-Box davor, um das zu entkoppeln, die man so auf der Bühne sonst nimmt, um Brummen zu unterdrücken, hatte aber nur den Effekt, dass ich da nur noch ein Brummen drin habe. Deswegen ist bei mir noch etwas Bastelbedarf
notwendig. Hat das Ding vielleicht zwei Ausgänge, dass aus dem einen das Brummen und aus dem anderen die Sprache rauskommt?
Schön wäre es, dann könnte man den einen einfach auch Ground legen. Nö, da ist noch etwas Bastelbedarf, da freue ich mich aber schon drauf. Da kann ich Lötkolben wieder auspacken und mir irgendwas ausdenken und dann irgendwann habe ich das laufen.
Sag mal, wenn wir das im Studio machen mit einem anderen studioähnlichen Partner, also sagen wir mit Darkstuhl, die haben selbst so ein Anschaltgerät, also so ein Musiktaxi, wie sich das nennt, oder ein Reporter-Set, wo ich mit ISDN dann Studioqualität drüber transportieren kann. Sowas kostet ja ein paar tausend Euro, wenn man das kauft.
Ja.
Kann man das nicht selbst basteln?
Ja, ich habe die letzten Tage an so etwas gebastelt, aber natürlich nicht an dieser Lösung. Denn da würden ja die Sachen, die Sprache aufgenommen und kodiert, umgewandelt und dann an der anderen Stelle, die die gleichen Protokolle können muss, wieder zurückverwandelt. Also so etwas zu entwickeln, ist schon ein enormer Aufwand und das überschreitet auch eigentlich die Möglichkeiten, die wir haben. Aber einfach eine Anschlussbox, dass man an ein Telefon rangeht und das auch getrennt hat, wo ich dann die Aufnahmepegel und die Mikrofonpegel getrennt regeln kann, und kann auch über Schalter mich zuschalten und auch wieder auflegen. Das Ding habe ich fertig hier stehen. Nur nachdem es funktioniert hat, hat es dann vorgestern nicht mehr funktioniert. Und dann war ich auf der Suche, woran es denn wohl liegen könnte. Aber gestern war ich den ganzen Tag unterwegs, da konnte ich nicht weitermachen. Und heute Morgen hatte ich genügend anderen Stress für die Vorbereitung. Und habe den Fehler nicht gefunden. Ich muss mich da nochmal drum kümmern. Nur, dass wir da zu Darkstuhl kompatibel werden, halte ich erstmal für ausgeschlossen. Und auch wirtschaftlich macht es keinen Sinn.
Das ist eigentlich vorbei. Ne? Das
kann man ja, heute,
glaube ich, eleganter machen. Da sind wir eben auf dem Wege dahin.
Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja absolut mobil. Theoretisch brauchen wir ja nichts. Wir haben unseren Konferenzraum. Ja. Dort wird aufgezeichnet. Und wir haben unsere kleinen Geräte zum Mitnehmen und dann schicken wir uns die MP3s. Einer schnipselt das zusammen und damit ist der Käse gegessen.
Okay, das Ganze könnte ich auch mit meinem iPhone als technisches Gerät machen. Dann habe ich eine Aufnahmefunktion.
Das klappt. Ist denn die Aufnahmequalität gut genug?
Die ist ganz gut. Das habe ich mal probiert. Die ist ganz gut und kann anschließend dann über den HSDPA dann auch den File dann wegschicken, den ich aufgenommen habe. Und mich telefonisch mit euch verbinden.
Müssen wir mal probieren.
Ja, man müsste sich das wirklich anhören, wie die Qualität ist. Also ich habe hier als Mikrofon 3 MD21, habe ich verschiedene Experimente gemacht. Also eins habe ich jetzt im Moment aufgemacht und als Mischpult hatte ich mir vergangenes Jahr ein R16 von Zoom gekauft. Damit könnte ich also 8 Mikrofone gleichzeitig anschließen oder im Grunde genommen 8 Quellen gleichzeitig anschließen. Und das Ding, das kann also viel mehr, als ich jemals im Leben brauchen kann und werde. Das kann man auch mitnehmen für unterwegs, wenn man irgendwo ist, auf einer Messe oder sonst wo, und schließt da eben dann mehrere Mikrofone an und kann selbst darin schneiden, mischen, Effekte und alles so weiter machen. Damit wäre man vollkommen autark. Ja, also man braucht ja nicht mal einen Computer dafür.
Genau, und was man auch nicht braucht, man braucht keine Krawatte anzuziehen.
Denn die du ja sonst im Studio immer anhast, ja.
Nee, aber ich komme ja vorhin gerade aus Holland und war ziemlich kaputt hier. Das war ziemlich warm gewesen heute auch unterwegs und habe mich mal kurz mal hingelegt und bin dann eingeschlafen und sitze jetzt im Schlafanzug hier vor dem Mikrofon.
Ah ja, die Krawatte war also stellvertretend für den Schlafanzug. Ja, ja.
Vielleicht sollte man ein Foto von dir, Wolfgang Back, in dem Aufzug, den du jetzt anhast, ins Internet stellen.
Willst du denn die letzten Zuhörer vergraulen?
Aber da kommst du ja auch nicht dran, oder? Du bist ja in Düsseldorf. Wie willst du mich aufnehmen?
Ja, das ist der Nachteil.
Und ich selbst mache das nicht.
Ich bin in der feindlichen Stadt für die Kölner.
Ja. Also ich war da in Holland, habe ich da irgendwie, da ist das Internet, ist da auch ganz, ganz und gar vorhanden, oder an jeder Ecke und Kante kann man sowas machen da, und es gibt wohl keinen Holländer, der nicht weiß, wie es beim Internet aussieht. Die sind da schon ganz schön kräftig dabei, wie ich gespürt habe.
Ja, ich denke, einige unserer Nachbarn in Europa haben uns schon überholt. Denn was ich so mitbekomme, überall in der Welt gibt es schnellen Internetzugang. Also ich meine jetzt Europa mit dieser Welt. Nur in Deutschland gibt es so Oasen wie mag sein, wo man teilweise noch mit Trommeln schneller ist.
Ja. Du musst eben nach Bierenbachtal ziehen.
Der Nabel der Welt.
Jetzt wurde ja gerade LTE verkündet, dass LTE nun flächendeckend eingeführt werden soll und dass es jetzt losgehen soll. Vielleicht kommt ihr in Maxheim ja auch dran.
Da musst du eben nach Bierenbachtal ziehen, da gibt es schon LTE.
Ihr habt alles da, ne? Und wie der Name impliziert, habt ihr auch Bier da?
Ja.
Ich komme.
Wir haben ja sogar eine eigene Brauerei im Nachbarort.
Kommst du jetzt über LTE?
Nein, ich bin ja in Düsseldorf. Ich komme über Fernsehkanal, über Kabelfernsehen im Prinzip.
Schnelles
Internet. Oder über den Anschluss über das, ja.
Schnelles Internet, LTE, Bier, Brauerei. Was gibt es da noch in Bierenbachtal?
Ach, wir wollen nicht zu viel verraten. Wir wollen auch ein bisschen für uns bleiben.
Ab morgen wirst du da ganz viele CC2-Fans sehen, die dort suchen, wo du wohnen könntest.
Ja, das ist nicht weiter schlimm. Ich bin ja nicht da morgen.
Sehen wir mal.
Ja.
Ja, also von der Art des Gespräches her, wenn ich die Augen zumache, könnte ich fast meinen, wir sitzen im Studio in Köln.
Ja.
Jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Das muss ja noch geschnitten werden, das Stück.
Ich würde sagen, der Heinz Schmitz hat auch was vorbereitet.
Ich habe zufällig etwas vorbereitet.
Ein Thema?
Ein richtiges Thema vorbereitet hat.
Der hat das heute ernst genommen.
Ja,
das nehme ich doch immer. Also CC2 ist wichtig und den muss man ernst nehmen.
Es geht um den Wust von Daten im Internet oder irgend sowas habe ich noch.
Also wenn wir jetzt mal gucken, was wir jetzt machen. Wir nehmen nachher die MP3s und schicken die dann über Internet an den Wolfgang Rudolf.
Ja, genau.
Also werden wir wieder einige Megabyte darüber machen. Und man hat mal geguckt, 2008, also schon fast drei Jahre her, da gab es fast 10 Trilliarden Byte im Internet.
10 Trilliarden?
Das sind 9,7 Zettabyte, etwas mehr als deine Festplatte hat. Das ist ein unheimlicher Datenmüll oder ein unheimlicher Datenberg, der da zur Verfügung steht. Und man schätzt, also man muss ich jetzt mal machen, wenn man die Festplatten übereinander stapeln würde, die das nehmen, also normale Festplatten, so ein paar Gigabyte Platten, dann würde heute der Datenstapel oder der Plattenstapel schon von der Erde bis zum Neptun gehen.
Hui.
Und wenn man das bis 2024 hochrechnet, dann würde der Datenstapel 4,37 Lichtjahre, 4,37 Lichtjahre oder 40 Billionen Kilometer hoch sein. Der würde also bis zum Alpha Centauri
reichen. Wie dick ist denn ein Bit?
Was ist so eine Platte? 4,8 Zentimeter, 5 Zentimeter.
5 wenn man Zentimeter? Ein Bit? Und dann aufeinandersetzen?
Ja. Gut, man muss dann irgendwie sehen, wie man den stabilisiert. Und die unteren werden wahrscheinlich unter dem Gewicht zusammenbrechen. Und vor allen Dingen, wie wenn man da oben hochklettern, da muss man lange die Luft anhalten.
Du musst die nur zusammenkleben. Irgendwann wird durch die Fliehkraft der Stapel von selbst gehalten. Nur wenn der dann zu lang wird, dann fliegt er weg.
Dann fliegt er wieder auseinander. Mhm. Außerdem, wenn du oben was drauflegst, musst du lange die Luft anhalten.
Ah ja, gut.
es ist so, dass das Web versinkt im Datenmüll. Das sind also jetzt nicht nur sinnvolle Sachen, die da gespeichert werden, sondern es gibt ja die sogenannten Content-Farmen. Das sind Datensammler, die Daten, die sie auch im Netz finden, so aufbereiten, dass sie in Suchmaschinen schnell gefunden werden. Und wenn man dann irgendeine Google-Suche eingibt oder eine andere Suchmaschine, Bing oder sowas, dann erscheinen hier immer ganz oben irgendwelche Sachen, wenn man draufklickt, sagen, das will ich ja an sich gar nicht wissen. Die Seiten sind nur dazu da, Werbung zu verkaufen. Die aggregieren, die suchen also Content, aggregieren den nicht selber, lassen ihn aufbereiten, suchmaschinengerecht aufbereiten. Und wir, die denn irgendwas suchen, sind denn eben diesem Datenmüll ausgeliefert. Wir kriegen dann also die Werbung. Die verkaufen dann die Werbung und wir landen auf den Seiten, obwohl wir es gar nicht wollen. Dass die Leute von F-Secure, der Sicherheitsfirma, schätzen, dass jeden Monat mehrere Millionen Webseiten online gehen, die bestensfalls marginale Informationszuwächse haben, die also alles das, was schon da ist, im Prinzip nur nochmal bringen, ein bisschen eben anders aufbereitet, damit es in der Suchmaschine landet. In Berkeley hat man mal eine Untersuchung gemacht und hat Studenten versucht, relevante Informationen finden zu lassen. Und es war sehr, sehr schwer für die, Informationen zu finden, weil die eben durch diese Content-Farmen verwässert wurden. Das heißt, wir haben einen riesen Datenberg, wir häufen immer mehr Daten im Web an, die wir an sich gar nicht brauchen, die uns auch nichts weiterbringen. Und da müssen wir überlegen, wie wir mit sowas umgehen können. Die Wissenschaftler haben noch keine Idee dafür. Es gibt so Ideen, dass man sagt, okay, also bei Mails ist man ja schon relativ weit. 90% aller E-Mails, die durchs Internet gehen, sind Spam. Spamfilter sind heute so gut, dass nur noch ganz wenige durchkommen. Also wir haben das mal bei mir probiert. Meine Kollegen haben das mal beobachtet, was bei mir so ankommt. Das sind also 95% des Spam, den sehe ich gar nicht mehr. Der wird vorher rausgefiltert. Das liegt daran, dass wir ja als Presseleute bei den Agenturen mit in den Verteilern sind und die gehen schon mal etwas unvorsichtig mit ihren Adressen um, um es mal positiv zu sagen. Und deswegen ist man sehr schnell in irgendwelchen Spam-Verteilerlisten drin und kriegt auch Sachen, die man dann gar nicht mehr braucht. Ich meine, euch passiert das ja wahrscheinlich auch.
Ja, ist ein bisschen besser geworden, muss ich sagen. Scheinbar noch das Ausheben von diesem Botnetz, dass das Spam-Botnetz da nicht mehr versendet.
Ja, kaltgestellt hat. Und das anscheinend auch hat man es so gut kaltgestellt, dass es wirklich noch nicht wieder zuckt und hoffentlich bleibt es auch so.
Ja gut, aber sag mal, wer will denn nun unterscheiden, welche dieser Daten irgendwann mal wichtig werden und welche dieser Daten nie mehr wichtig werden?
Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wie schaffen wir es, die Informationen, die im Internet doppelt sind und dreifach sind, so zu reduzieren, also zu deduplizieren, wie man das ja mit lokalen Festplatten heute schon kann, dass also jede Information nur einmal da ist wirklich und wenn ich die suche, finde ich die eben auch nur an einem Ort.
Also dann möchte ich mal eine Gegenfrage stellen, denn welchen Sinn hat das? Unsere Welt lebt von Redundanzen und wenn ich einen Datensatz nur ein einziges Mal habe, das wäre mir wirklich viel zu schwierig. Die Natur macht es uns ja vor, dass wir eine Irrsinnsredundanz haben. Da kann irgendwo irgendwas passieren. Das macht unterm Strich nicht viel, weil sich das wieder ausgleicht. Wenn wir aber jetzt den Weg gehen wollten und jeden Datensatz wirklich nur ein einziges Mal in unserem Riesennetz zu haben, das wäre, glaube ich, der Blödsinn nicht des Jahrhunderts, sondern der Jahrmillionen.
Ja gut, dann müssen wir eben eine andere Strategie finden, wie wir das irgendwann in den Griff kriegen. Denn viele von diesen Seiten...
Wir haben es noch im Griff, Heinz, oder? Wir haben es doch noch im Griff.
Noch ist es überschaubar, wenn es aber so weitergeht. Ne, wenn also sich die Information verzehnfacht oder die Anzahl der Informationen verzehnfacht, nein, Anzahl der Daten verzehnfacht, ohne dass sich die Anzahl der Informationen eindeutig erhöht, dann wird das Problem irgendwann nicht mehr überschaubar.
Also ich höre jetzt Cassandra rufen, denn diese Geschichten, die Heinz, das weißt du mindestens genauso gut wie ich, die hören wir ja schon 30, 40 Jahre lang, dass wir irgendwann unsere Daten nicht mehr speichern können. Aber unsere Datenspeicher sind immer wieder davongelaufen und waren immer noch ausreichend. Und auch zurzeit gibt es wieder neue Ansichten und Aussichten, dass wir wieder einen gewaltigen Sprung machen. Und die Forscher stehen davor, dass wir auf molekularer Ebene Daten speichern können. Glaubst du wirklich, dass wir ernsthaft in die Bedrulle kommen, wenn und deswegen unsere Daten mit einem Irrsinnsaufwand an Geld und Energie so weit reduzieren müssen, dass sie anfällig werden?
Um die Datenspeicher mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich habe bloß irgendwann so viel Informationen da liegen, dass ich sie nicht mehr verarbeiten kann, keine für mich sinnvolle Sache mehr rausziehen kann. Ich habe also einen riesen Haufen von Daten, Datenmüll im Prinzip da liegen, brauche eine Information und bin nicht mehr in der Lage, durch diesen Datenmüll durchzusteigen.
Aber du hast doch auch in der vergangenen Zeit einen riesen Haufen an Literatur gehabt, an Büchern gehabt. Die konntest du aber nicht per Befehl durchsuchen. Die musstest du alle von Hand durchsuchen. Und trotzdem hat es funktioniert. Heute kannst du dir aber ein Skript basteln und das läuft durch die Gegend und sucht den ganzen Müll zusammen. Siehe Google, die finden jeden Mist und indizieren ihn. Und das ist doch die Lösung dafür.
Und finden mehr, als ich brauche.
Na gut, dann setzt du auf Google eben ein neues Google obendrauf und reduzierst weiter für das, was du brauchst.
Das kann eine sinnvolle Lösung sein und wollen wir hoffen, dass sowas auch kommt. Google selber hat ja seinen Suchalgorithmus schon mal geändert vor ein paar Monaten, um diese unnötigen unnötigen Daten weiter auszufiltern. Auf der anderen Seite ist Google natürlich auch ein riesen Werbekonzern, der davon lebt, dass die Seiten aufgerufen werden und die von ihnen platzierten Werbungen angeschaut werden.
Ja, ich habe jetzt nicht dafür plädiert, dass wir das Google überlassen, sondern Google nur beispielhaft erwähnt, dass so etwas funktioniert.
Ja, ja. Nein, aber man muss schauen, dass wir da neue Suchalgorithmen finden. Und vielleicht ist es wirklich nicht Google, die Zukunft der Suche sind. Vielleicht ist es irgendein anderer, der noch nicht so bekannt ist oder noch gar nicht bekannt ist und der uns irgendwann mal was liefert, womit wir was anfangen können und dass dann diese Content-Farm, also diese Datenmüllsammler, dass die dann ad absurdum geführt werden und dass man die nicht mehr braucht. Obwohl dann ist auch zu befürchten, dass es wie bei den Viren und Trojanern ist, dass dann wieder ein Krieg gibt, die Content-Farm-Anbieter gegen die Suchmaschinen-Anbieter.
Ja.
Also Daten kann auch, ich habe sogar jetzt ein paar nützliche Daten aus meiner Musikdatei herausgeholt. Ich habe ja jede Menge Terabytes hier rumliegen, wo ich zweimal meine Musik, die ich über Jahre hinweg aufgenommen habe, gespiegelt habe. Und da ist unsere Nachbarin, deren Schwester hat Geburtstag, das ist so unser Semester vom Alter her und so weiter. Und die will ihrer Schwester wenn mehrere Musiken zusammenkommen, so ein,
eine Playlist.
Im Vortrag dann am Geburtstag mit so Liedern mit dem Gummiboot und die Luftballons und so weiter, was so alles an Klassikern so gibt. Und die hätte sie alle für 1 Euro runterladen müssen bei Apple. Und da habe ich ihr die Platte gegeben und sie sitzt mit ihrem Sohn da und hätte am liebsten selbst die Platte. So gefällt dir diese schöne Musik aus alter Zeit.
Herr Wolfgang, du darfst aber die Platte für deinen Nachbarn nicht duplizieren, da wird es ja Copyright-Verletzung begeben.
Das ist wahr, ja, ja, ja.
Das sollte man also wirklich nicht machen. So, jetzt muss ich euch erstmal einbremsen. Das muss ja, wir sind bald am Ende der Aufnahmezeit. Ich glaube, das Experiment ist von unserer Seite zumindest gelungen. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir weiterkommen.
Noch habe ich es nicht fehlerfrei abgespeichert.
Ah ja, es wird heute zu Speedpartner hochgeladen. Also wenn Sie das hören, dann laden Sie es von Speedpartner herunter. Ich werde den entsprechenden Link in CMS ändern heute. Das ist alles schon soweit geklärt. Und auch alle anderen Dateien sind schon bei Speedpartner. Alle anderen Audios, bis auf 4, glaube ich, die sind nicht mehr auffindbar. Da muss man sehen, wo wir die herbekommen. Und wir werden dann künftig alles auch von Speedpartner laden können. Mhm. So.
Ja, und jetzt werden sich einige fragen, warum machen die das überhaupt? Haben die da Knatsch oder irgend sowas? Nö, wir machen das einfach mal, weil wir es probieren wollen.
Dass wir hier das aufnehmen oder
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Ja, gut. Okay.
So. Wie macht man das jetzt bei so einer Sendung? Einen Daumen hoch? Das sieht auch keiner?
Ja, das hat ja bisher auch keiner gesehen.
Ja, aber
also,
er ist oben.
Ich denke, wir lassen es dabei, so wie es immer war. Wir tun den Daumen hoch und du kannst dir überlegen, ob du jetzt krähen willst oder die Feuerwehr fahren lassen willst.
Nee, ich mache einen Blick in den Shop.
Und behalte immer ein Bit übrig und Heinz?
Ich hoffe, ich behalte auch ein Bit übrig und bedanke mich bei euch.
Und ich nehme das Angebot an und sage Kikeriki.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.